SWR Kultur Hörbuch.
A Marvelous Light. Der magische Fluch von Freya Mask. Folge 7. Es liest Nico Holonitsch. Kapitel 11. Edwins Mutter erklärte, es gehe ihr gut genug, um an diesem Abend an der allgemeinen Tafel zu speisen. Das geschah so selten, dass eine respektvolle und festliche Atmosphäre im Raum herrschte. Und sogar Trudy und Mixi schafften es, ihr Geschnarre und Gejohle auf einem vernünftigen Maß zu halten. Was nur zeigte, dass die beiden dies auch die restliche Zeit hätten tun können, dachte Edwin, während er mit der Gabel Erbsen über seinen Teller scheuchte und sich bewusst entschieden, es nicht zu tun, aus reinem Vergnügen an ihrer Lautstärke. Florence Kersey hatte zwischen Edwin und Bell Platz genommen und Robin saß ihr gegenüber. Dass Edwin so vollständig darin versagt hatte, den Fluch zu entfernen, dominierte das Tischgespräch. »Was habe ich gesagt?« meinte Mixi. »Manche Flüche lassen sich erst erledigen, nachdem deren Träger eben dieses Schicksal ereilt hat, wisst ihr? Wenn man so tut, als sei es anders, macht man dem Burschen nur falsche Hoffnungen. Nichts für ungut«, ergänzte er an Robin gewandt, »aber ich bin jemand, der sich gern den Tatsachen stellt, so war ich schon immer.« Edwin sah und hätte nicht erklären können, woran er es sah, dass Robin eine Bemerkung auf der Zunge lag, die sowohl direkt als auch unschön war, sah die Worte über dessen Lippen drängen, ehe sie sich in der schieren Wärme von Robins tadellosen Manieren in Luft auflösten. »Vielleicht haben Sie recht«, sagte Robin. »Was mich betrifft, bin ich wohl jemand, der sich an Hoffnungen klammert.« Edwins Mutter wandte sich ihm zu. »Ich bin sicher, dir wird noch etwas einfallen, Darling«, sagte sie leise. »Du bist doch so klug, mein kluger Junge.« Edwin lächelte sie an, weil er nichts zu sagen wagte. Manchmal hatte er den schrecklichen, treulosen Gedanken, dass es ihr lieber gewesen wäre, er wäre dumm und dafür beiläufig mächtig, und sei es nur, um für Walt keine solche Zielscheibe darzustellen. Wie Belle hatte auch ihre Mutter Vermeidung aus Selbstschutz perfektioniert. Jedes Mal, wenn sie mit ihren beiden Söhnen bei Tisch saß, las Edwin in ihrer Miene, wie sehr es ihr verhasst war, dass sie nicht in der Lage war, dazwischen zu gehen. Doch es war sinnlos von ihr zu erwarten, dass sie sich änderte. Die Form der Familie Corsay war schon vor Jahren festgebügelt worden, und der Versuch, sie jetzt umzugestalten, würde lediglich gefährliche Löcher in den Stoff reißen. Ihre Mutter erhob wieder die Stimme. »Sie dürften von uns Magiern als Spezies nicht viel halten, Sir Robert, anhand Ihrer bisherigen Erfahrungen mit uns.« Aus Trudys Richtung ertönte ein Schnauben, das sich dank eines Ellbogens, der aus Bells perlenbesetztem Zuckerwerk von einem Abendkleid auftauchte, in einen Hustenanfall verwandelte. »Ganz und gar nicht, Mrs. Corsay«, sagte Robin. »Sicherlich bin ich nicht der erste Bursche, der anstelle eines anderen Schläge kassiert, weil man ihn für informierter hält, als er ist. Daran ist nichts magisch.« »Nun, Sie haben sich weitgehend an die Einheimischen angepasst«, sagte sie. »Wie ich sehe, haben Sie beschlossen, heute Abend Ihr Lotsenlicht mitzubringen.« »Ich habe mich inzwischen an das Ding gewöhnt. Es ist tatsächlich sehr nützlich.« Robin beförderte eine heroische Portion Lammfleisch in seinen Mund und schaffte es beim Kauen mit den Augen zu lächeln, während er auf sein Lotsenlicht hinunterblickte. Der Tisch war wieder mit den Lotsengläsern von Tiffany gedeckt. »Ich vergesse immer wieder, wie schön dieser Raum aussieht, wenn er voller Menschen ist. Voller Licht. Er sieht heute Abend wirklich sehr schön aus«, stimmte ihr Robin zu. »Ebenso wie Sie.« Es klang weder kokett noch schmeichelnd, sondern vollkommen aufrichtig. Edwin sah zu, wie auf dem Gesicht seiner Mutter ein zittriges Lächeln erschien und sich zu einem starken und leuchtenden Ausdruck verfestigte, den er immer in Erinnerung behalten wollte. In diesem Moment hätte er sich selbst einen Fluch in den Arm geritzt, um Robin dafür zu danken, dass dieser seine Mutter so zum Lächeln gebracht hatte. Gleichzeitig spürte er ein hässliches Aufflackern von Eifersucht in seinem Bauch. Er konnte sich nicht erinnern, wann sie zuletzt für ihn so gelächelt hatte. Sie sah tatsächlich gut aus, trug ein sorgsam ausgewähltes, hellgrünes Kleid mit mehreren Rüschenreihen, die verbargen, wie dünn ihre Arme waren, während ihre Lieblingsperlen an ihrem Hals schimmerten. Zudem spielte sie mit den Erbsen auf ihrem Teller ein sogar noch vornehmeres Cricketspiel, als Edwin das tat. Edwin bat einen der Diener beim Küchenpersonal, nach einer weiteren Runde französischer Butterbrötchen zu fragen, da sie zumindest ihr Brot vollständig aufgegessen hatte. Aus irgendeinem Grund diskutierten Billy und Charlie wieder ausgiebig über das Gedankenexperiment der Machtübertragung. »Aber gewiss«, sagte Billy gerade, »kannst du nicht leugnen, dass es nützlich wäre, die Macht vieler zu vereinigen und dem Befehl eines Einzelnen zu unterstellen. Zauber, die eine schwierige Koordination innerhalb einer Gruppe erfordern, könnten von einem Einzelnen wesentlich einfacher gewirkt werden.« »Nicht zwangsläufig«, sagte Edwin. »Jeder von uns ist es von Kindesbeinen an gewohnt, seine eigene Menge Kraft zu kontrollieren und nicht mehr. Wenn ich auf einmal Charlies gesamte Magie zur Verfügung hätte, vielleicht wäre es dann leichter für mich, aber vielleicht würde ich auch etwas so Einfaches versuchen, wie ein Licht anzuzünden und mir dabei letztlich das ganze Gesicht verbrennen.« »Wie bequem, nicht wahr?« sagte Mixie. »Diese saure Traubeneinstellung für jemanden wie dich.« Edwin spürte, wie seine Mutter kaum merklich zusammenzuckte. Bitterkeit breitete sich in seinem Mund aus. »Wie ich schon sagte«, verkündete Charlie, »man hat die Macht, die man hat. Gefährlich, damit herumzuspielen.« »Ich bin ganz deiner Meinung, Charlie«, sagte Trudy, deren Augen aufleuchteten, weil sie hoffte, das Gespräch in eine für sie interessantere Richtung lenken zu können. »Und wir alle wissen, was geschieht, wenn zu viel Macht verdirbt. Denkt nur daran, was den Alston-Zwillingen zugestoßen ist.« »Alston?« fragte Robin. »Lord Hawthorne. Sie hatten das Vergnügen?« Trudy ließ ein glockenhelles Lachen hören. »Ich nehme an, er ist wahrscheinlich eher in Ihren Kreisen unterwegs als in unseren. Will absolut nichts mehr mit der magischen Gesellschaft zu tun haben, seit er aus dem Krieg zurück ist. Sie müssen uns erzählen, wie er heute so ist, Sir Robin. Gibt sich übelste Ausschweifung hin, wie ich höre.« »Ich habe weniger als 10 Minuten mit dem Mann gesprochen«, sagte Robin. »Ganz gewiss wusste ich nicht, dass er einen Zwilling hat.« »Lady Elsie«, Belle schüttelte den Kopf, »so eine Tragödie, was diesem armen Mädchen passiert ist.« Alles an ihr bettelte darum, dass man ihr die nächste Frage stellte. Trudys braune Augen glitzerten voll freudiger Erwartung, das Unglück eines anderen durchzukauen. Zum ersten Mal sah Robin nicht mehr vollkommen entspannt aus. Edwin fragte sich, ob der Mann den Haken rundweg ablehnen würde, doch er machte nur »Hm«. »Vielleicht war von Anfang an klar, dass es ein schlimmes Ende nehmen würde«, sagte Bell. »Lord Hawthorne war stark, aber Lady Elsie war ungeheuer mächtig. Mehr Magie, als man seit Jahrhunderten gesehen hatte, hieß es.« »Eine Schande«, sagte Charlie. »Frauen können einfach nicht in diesem Ausmaß ausgebildet werden. Natürlich brachte es sie aus dem Gleichgewicht. Sie brannte die gesamte Kraft aus ihrem eigenen Bruder heraus«, sagte Belle, »als die beiden irgendeine Art verdrehtes Experiment versuchten. Danach ging es Hawthorne monatelang zu schlecht, um das Haus zu verlassen. Und was Lady Elsie betraf«, Belinda senkte die Stimme, »niemand hat sie je wieder in Gesellschaft gesehen. Armes Ding. Sie hielt nur noch ein Jahr durch, sprang vom Dach ihres Herrenhauses. Ach, es war entsetzlich.« Edwin hatte eine Erinnerung, plötzlich und wild, wie ein Sommergewitter, an Elsie Elston, mit ihrem gewirrbraunen Haars und ihrem ansteckenden Lachen. Ein Lachen, das sie und ihr Bruder immer zwischen sich hin und her geworfen hatten, wie eine Verstärkungsklausel, die in ein Fadenspiel integriert war. Edwin war ein kleines Kind gewesen, als die Elstons die Lieblinge der englischen Magiergesellschaft gewesen waren und erst 13, als Elsie gestorben war. Er erinnerte sich, wie er den Zwillingen über die Cheatham Fields hinterhergelaufen war, nicht in der Lage, mit ihnen Schritt zu halten. Er erinnerte sich an die hochgewachsene, herausragende junge Frau, die am einen Tag ein fester Bestandteil ihres Lebens gewesen war und nicht im geringsten verrückt gewirkt hatte, und am nächsten Tag in Krankheit, Abschottung und Skandal verschwunden war. Edwins Mutter, die immer noch mit der Countess Cheatham Briefe austauschte, sagte nichts. Ein frisches Brötchen lag auf ihrem Teller, doch sie hatte es nicht angerührt. »Das klingt wirklich nach einer tragischen Geschichte«, sagte Robin. Er fixierte Edwin mit einem Blick, der unmissverständlich ausdrückte, »Hilf mir verdammt nochmal, das Thema zu wechseln.« Edwin hat mir erzählt, dass man entweder mit Magie geboren wird oder ohne. Was passiert denn mit den Leuten, die mit literweise Macht geboren, aber niemals ausgebildet werden? Sicher kommt so etwas gelegentlich in Familien vor, in denen es keine anderen Magier gibt. Mixie stöhnte. Müssen wir denn alle großen Debatten beim Abendessen führen? Sir Robin hat das Recht, neugierig zu sein, sagte Charlie. Ich bin wieder über eine dieser Kernfragen gestolpert, sagte Robin und schenkte Edwin ein schiefes Lächeln. Nicht wahr? Edwin sagte, du hast mehr oder weniger recht. Wir müssen davon ausgehen, dass eine kleine Anzahl natürlicher Magier außerhalb verzeichneter Familien zur Welt kommen, aber niemals ausgebildet werden und daher nie von ihrer Macht erfahren. Stellen Sie sich jemanden vor, der mit großem musikalischem Talent geboren und niemals vor ein Klavier gesetzt wird, sagte Charlie. Doch man kann wohl kaum herumlaufen und die allgemeine Bevölkerung testen, nur für den Fall, dass man vereinzelt natürliche Magie entdeckt, oder? Es wäre unmöglich, unsere Existenz geheim zu halten. Ganz gelegentlich geschieht ein Unfall, der wahrscheinlich von der Magie irgendeines Kindes herrührt, die aus dem Ruder läuft, sagte Billy. Und dann muss die Vereinigung Leute vorbeischicken, um die Sache wieder ins Lot zu bringen. Das gehört zu den Vorfällen, die Ihr Büro bemerken soll. Mehrere Sekunden lang fiel es Robin sichtlich schwer, sich an die Existenz seiner Beamtenstelle zu erinnern. Edwin widerstand dem Drang zu lachen. Dennoch stimmte es. Geheimhaltung war oberstes Gebot. Es gab Jahrhunderte voller beinahe Katastrophen, die das bewiesen. Edwin hatte Berichte aus den Aufzeichnungen des Verbindungsbüros gelesen, einschließlich dem von einer Massenentscheffelung in Manchester in den 1850ern, die in der Stadt beinahe Ausschreitung ausgelöst und dazu geführt hatte, dass zwei Baumwollspinnereien und eine Versammlungshalle niedergebrannt waren. Die Sache war äußerst schwer zu vertuschen gewesen und hatte darin geendet, dass gut ein Drittel der Magier der Stadt ihre Sachen packten und fortzogen. »Sagen Sie es mir, wenn es eine dumme Frage ist«, begann Robin, »aber ich hatte nicht gedacht, ich meine, Edwin hat mir von ihrer Vereinigung erzählt, aber gibt es auch magische Arbeit? Offiziell? Anstellungen?« Charlie nahm diese Frage auf und machte es sich in seiner Lieblingsrolle als Erklärer bequem. Edwin war sich bewusst, dass er Robin lediglich erzählt hatte, dass es die Vereinigung gab und dass sie wenig Skrupel haben würde, wenn ein lächelndes Exemplar eines Hellsehers auf gut entwickelten Beinen bei ihnen vorbeimarschierte, weitgehend ahnungslos und bereit, ausgebeutet zu werden. Er vergaß immer wieder, wie viel es zu wissen gab, wenn man nicht damit aufgewachsen war. »Ich hätte angenommen, dass ein industrielles Potenzial bestünde«, grätschte Robin in die erste Lücke hinein, die Charlie bis jetzt zu lassen geschafft hatte. »Dampf und Gas leisten immer noch mehr Arbeit, regelmäßiger als ein Magier es kann. Diese elektrischen Apparate tun sogar noch mehr«, sagte Charlie. »Und eine Sache in eine andere umzuwandeln, ist eine lästige Arbeit. Viel zu viel Mühe pro Penny.« »Energie pro Masse«, verdeutlichte Edwin. Man könnte sein Leben damit verbringen, Erde in Gold zu verwandeln. Aber alles in allem ist es wesentlich weniger anstrengend, hinauszugehen und in die Eisenbahn zu investieren, schloss Belle nonchalant. Sie deutete mit ihrem Messer im Raum herum auf die Früchte der Bestrebungen ihrer Eltern. »Dein Mädchen arbeitet im Barrel, nicht wahr, Billy?« fragte Trudy. »Nicht mehr mein Mädchen«, sagte Billy zu seinem Wasserglas. »Oh, stimmt, das hatte ich vergessen.« »Von wegen«, dachte Edwin, während er Trudys gerissenes Lächeln beobachtete. »Es tut mir leid, das zu hören, William«, sagte Edwins Mutter. »Macht ist das einzig Wahre, oder?« Billy zuckte die Achseln. Da er die Schultern gerundet hatte, sah er dabei kleiner aus als sonst. »Offenbar hat meine Familie keine solche Ahntafel wie ihre. Ihr Großvater hatte sich für sie irgendeinen feinen Pinkel aus den Kolonien in den Kopf gesetzt, hat sie gezwungen, die Verlobung zu lösen. Da kann man nicht viel mehr tun, als sich würdevoll zurückzuziehen, was?« »Was für ein Riesenpech«, sagte Robin aufrichtig. »Wir sollten Sie davon ablenken. Erzählen Sie mir doch mehr davon, was Edwin und ich verpasst haben, während wir in der Bibliothek gebrütet haben. Gibt es in dieser Gegend viel zu sehen? Irgendwelche Hügel mit einer Aussicht, für die es sich hochzuwandern lohnt? Wir sind heute Parsons Mount hinaufgestiegen. Das ist nicht übel«, sagte Belle. »Ich schätze, Sie finden in der Nähe auch einige Ruinen, falls Sie langweilige alte Steine mögen.« »Es ist nicht die beste Jahreszeit dafür. Allerdings gibt es einige Landsitze, die für ihre schönen Gärten berühmt sind, falls Sie bereit sind, etwas weiterzufahren«, sagte Florence Kersey. »Audley End und dieses Kloster mit dem ummauerten Garten und Sutton Cottage. Die Anlage dort soll wirklich umwerfend sein, wobei ich sie noch nicht mit eigenen Augen gesehen habe.« »Das Heckenlabyrinth von Sutton ist angeblich ein grandioses Rätsel«, sagte Belle. »Nicht so groß wie Hampton Court, aber beinahe. Wir sollten einen Ausflug dorthin machen, Trudy, meinst du nicht? Vielleicht im Frühling.« »Sutton Cottage«, sagte Robin. »Mrs. Flora Sutton? Edwin, war das nicht die Dame, die an Gatling schrieb? Ich könnte schwören, so lautete die Adresse.« Edwin brauchte einige Augenblicke, um sich an den nach Rosen duftenden Brief in Reggies Korrespondenzstapel zu erinnern. Oh, »ich weiß es nicht mehr.« »Nun, das ist ganz natürlich«, sagte Edwins Mutter. »Flora Sutton? Ja, vor ihrer Heirat war sie eine Gatling. Sie müsste Reginalds Großtante sein. Die Suttons haben keine eigenen Kinder, glaube ich, daher...« Sie gab ein trockenes Husten von sich. Einiges von ihrer schwach sprühenden Energie schien sie zu verlassen. »Mutter, bist du sicher, dass dir noch wohl ist?« fragte Edwin. »Möchtest du dich zurückziehen?« »Unsinn, Liebling. Gewiss kann ich zumindest aufrecht sitzen bleiben, bis das Abendessen vorüber ist.« Sie reckte das Kinn, wandte sich ab und begann mit Trudy ein lebhaftes Gespräch über Hüte. Robin hielt Edwin mit einer Berührung an der Schulter zurück, als das Speisezimmer sich leerte. »Sutton Cottage ist einen Besuch wert, meinst du nicht?« fragte Robin. »Schließlich wimmelt es nicht gerade von möglichen Hinweisen, was Gatlings Verschwinden angeht. Und ein Heckenlabyrinth«, fügte er hinzu, ohne dass es einen Sinn ergab. »Das wirkt, als sollten wir es nicht ignorieren.«
»Hecken. Oh. Eine von Robins Visionen.« Edwin sagte langsam, »man wird dich morgen im Amt zurückerwarten. Und auch zu Hause, denke ich mal.«
»Ich schicke ein Telegramm nach Hause und eines an Miss Morrissey. Ja, wir sollten Sie bitten, diesen Brief von Reggies Tante weiterzuleiten. Jetzt wünschte ich, ich hätte das Ding geöffnet.« Edwin versuchte, die Wärme abzuschütteln, die dieses »Wir« hervorrief.
»Du willst also länger bleiben? Leider wird es nicht ruhiger werden.«
Trotz allem, was Robin über Samstag bis Montag und magische Anstellungen gesagt hatte, war Bells Kreis nicht übermäßig von Arbeit belastet. Edwin hatte keine Ahnung, wann sie vorhatten, Penhallig zu verlassen. Womöglich, wenn ihnen langweilig wurde. Verspätet erinnerte Edwin sich daran, dass ruhig keinen Vorteil darstellte, jedenfalls nicht für jemanden wie Robin. Doch der grinste ihn nur an und sagte, »Dann machen wir eben einen Tagesausflug und meiden den Rummel.« Als sei die Aussicht, Reggie Gatlings zwielichtige Verwandtschaft zusammen mit Edwin aufzuspüren, tatsächlich reizvoll. So wie es Robin mit den Schmerzen ging, die der Fluch auslöste, hatte Edwin gehofft, er werde langsam immun gegen dieses Grinsen, obwohl das Gegenteil der Fall war. Ein heißes, drängendes Pulsieren versuchte sich in Edwins eigensinnigem Körper bemerkbar zu machen. Nein. Edwin unterdrückte es und konzentrierte sich stattdessen auf die Schuldgefühle, die sich schlagartig eingestellt hatten, als Reggies Name gefallen war. Reggie, der noch immer vermisst wurde. Miss Morrissey hätte ihnen eine Nachricht zukommen lassen, wenn er wieder aufgetaucht wäre. Edwin war von der unmittelbareren Gefahr von Robins sich verschlimmernden Fluch abgelenkt gewesen. Doch das war alles Teil desselben verdammten Schlamassels, oder nicht? Bei diesem Gedanken kühlte der Atem in Edwins Lunge zu einem dichter werdenden Nebel ab. Er war wegen Reggies Schicksal in echter Besorgnis. Nicht zuletzt, weil Robins Angreifer beabsichtigen mochten, dass Robin dessen Schicksal teilte. Robin schrieb gleich nach dem Abendessen schnell eine Nachricht an Maud und ließ sie zusammengefaltet auf der Kommode in seinem Zimmer. Er und Edwin konnten am nächsten Morgen beim Telegrafenamt in der nächsten Stadt Halt machen, ehe sie nach Sutton Cottage weiterfuhren. Mrs. Corsey hatte ihm beim Dessert anvertraut, dass sie hoffte, sie könnten innerhalb der nächsten paar Tage ein Telefonat einrichten lassen. Robin konnte sich vorstellen, dass so etwas für eine Kranke, die das Haus nicht verlassen konnte, einen gewaltigen Unterschied machen konnte. Er dachte darüber nach, wie Edwin seine Mutter ansah, als speichere er Getreide für den Winter auf. Daran, wie Edwin gesagt hatte, in der Stadt ist es besser. Robin wurde erst jetzt klar, wie sehr es Edwin gegen den Strich gehen musste, sich in Penhallig aufzuhalten, wenn selbst die Anwesenheit seiner geliebten Mutter nicht ausreichte. Während das Lotsenlicht über seiner Schulter tanzte, folgte Robin der Wegbeschreibung eines Bediensteten in einen großen Salon, wo die anderen sich mit Drinks und Zigaretten zurückgezogen hatten und nach dem, was Belinda beim Abendessen erzählt hatte, für eine neue Art von Spiel. Nach Robins nachmittäglichem Dösen war sein Verstand murrend wach geblieben. Er hatte keine Lust in Gesellschaft, stöhnend erneut durchzumachen, wie der Fluch strafend zuschlug, doch noch weniger hatte er Lust, sich früh ins Weidenzimmer zurückzuziehen und dort an die Decke zu starren. Er war gern mit anderen Menschen zusammen, zu viel Zeit allein, und er spürte, wie die Farbe aus ihm entwich. Nun gut, er kam langsam zu der starken Überzeugung, dass er diese Schar nicht allzu sehr mochte, aber sie waren besser als gar niemand. Und auch wenn er sich vor Belinda Walcotts Spielen klugerweise in Acht nahm, war die Wahrscheinlichkeit, dass er drinnen angeschossen, ertränkt oder von Schwänen zerfleischt werden würde, wohl recht gering. Der Salon war ein bemerkenswerter Raum, selbst nach den Maßstäben von Penhallig House. Die Morris-Tapete an den Wänden hatte ein dichtes Muster von Blättern und Blumenansammlungen in Rot, Blau und Gelb, durchzogen von Dornenranken, die mit kleineren Blumen in auffälligem Weiß gespickt waren. Sie bedeckte die Wände in breiten Bahnen zwischen Paneelen aus dunklem, mit Schnitzereien verziertem Holz, das sich vom Boden nach oben erstreckte und dort wölbende Rippen bildete, wo es auf die Decke traf. Regale waren kunstvoll in die Wände eingefügt worden, um Bücher, Glasarbeiten oder Mosaikplatten zur Schau zu stellen. Pflanzen wuchsen aus gewaltigen Messingtöpfen und Teppiche bildeten auf dem Boden ein grobes Schachbrettmuster. Die Möbel waren zierlich und mit Stoffen gepolstert, die fast vollständig mit Stickereien überzogen waren, und über die meisten Sitzgelegenheiten waren weitere Stoffe drapiert worden, um noch mehr Musterkontraste zu erzeugen. Es gab fast keine Bilder. Robin spürte eine kurze, unerwartete Sehnsucht nach dem Haus seiner eigenen Familie in London, doch er unterdrückte sie. Dieser Raum brauchte keine Gemälde. Er hätte diese erdrückt. Selbst so war es schon fast zu viel, fast aber nicht ganz. Robin hatte keine Zweifel, dass man 20 Leute von der Straße holen konnte, und die meisten von ihnen würden der Ansicht sein, dass dieses gesamte Unterfangen von grotesk schlechtem Geschmack zeugte. Doch er fand es herrlich. Es hatte etwas Jubilierendes, verströmte Kraft und gute Stimmung. Es war unmöglich, sich farblos vorzukommen, wenn man von so viel Farbe umgeben war. Robin wandte sich vom Regal ab, das ihm am nächsten war, um Billys Gruß zu erwidern, und hielt inne. Mitten im Raum parkte ein Automobil. Es war noch nicht da gewesen, als er eingetreten war. Robin war sich ziemlich sicher, dass selbst er einen Kraftwagen noch vor der Tapete bemerkt hätte. Doch nun stand es vor ihm, unschuldig glänzend, von den Reifen bis zum Dach, als sei der Salon ein Ausstellungsraum. Trudy schmunzelte und kam durch das Auto hindurch auf ihn zu. Zu sehen, wie die dunkelgrüne Metallmasse sie bis zum Schlüsselbein verschluckte, bewirkte, dass sich Robin der Magen umdrehte. Doch sie tauchte unversehrt wieder daraus hervor, als trete sie aus dem Nebel. »Wir spielen Illusionen«, sagte sie und schwenkte ein Glas Sherry. »Charlie hat so ein gutes Händchen dafür. Sieht es nicht so echt aus, als würde es gleich gegen den Kamin rasen?« Ihr dunkler Blick war voll gespannter Belustigung. Sie schien darauf zu warten, dass Robin sie unterhielt, oder eher darauf, dass ihm etwas Unterhaltsames zustieß. In Anbetracht von Charlies Arbeit nickte Robin anerkennend, doch er gesellte sich nicht zu der Gruppe dazu. Stattdessen schlenderte er zu einer Art Sofaecke hinüber, in der Edwin saß. Edwin hatte seine Krawatte und das Abendjackett abgelegt. Robin wusste jetzt genug, um erraten zu können, dass die grünen Gläschen, die überall auf den niedrigen Tischen im Raum standen, die dekantierten Lotsenlichter der Gruppe enthielten. Doch das von Edwin schwebte über dessen Schulter. Der Grund dafür war offensichtlich. Edwin hatte ein Buch auf dem Schoß liegen. Zudem machte er sich Notizen auf nicht magische Weise. Robin war nicht im Mindesten überrascht. Die Zigarette in Edwins anderer Hand war eine andere Sache. Robin genoss es zu sehen, wie locker sie zwischen Edwins Fingern herabhing. »Du rauchst?« war Robins Begrüßung. »Nur in Gesellschaft«, sagte Edwin. Er identifizierte Robins Überraschung richtig und fuhr beinahe belustigt fort. »Ja, in der Tat. Nicht häufig.« »Dann gib uns eine«, sagte Robin und ließ sich auf der nächststehenden Ottomane nieder. Edwin blinzelte und hielt ihm eine Schachtel hin. Robin zog sein goldenes Feuerzeug aus der Tasche und zündete sich eine Zigarette an. Er hatte so lange nicht geraucht, dass der erste Zug ihn husten ließ. »Sagtest du nicht, du hättest das aufgegeben?« fragte Edwin. »Habe ich auch. Ich rauche nicht.« Robin lächelte ihn an. »Außer manchmal. In Gesellschaft.« Edwins Blick wanderte zu dem Feuerzeug, das Robin in seiner Hand drehte. »Das hat mir Mord geschenkt, als ich meine Zwischenprüfung hatte. Als Glücksbringer.« Der Hauch eines Lächelns zeigte sich in Edwins Mundwinkeln. Er zog an seiner Zigarette, als wollte er es verscheuchen, und sah wieder in sein Buch. Robin öffnete den Mund, um vorzuschlagen, dass Edwin sich einen Abend von der Recherche freigeben könnte. Dann schloss er ihn wieder, als ihm zweierlei klar wurde, dass sich Edwin nämlich immer noch schuldig fühlte, weil er heute darin versagt hatte, den Fluch von ihm zu nehmen, und dass dieser eine Ausrede haben wollte, um nicht an den Gesellschaftsspielen teilnehmen zu müssen. Edwin sagte, ohne aufzublicken, »Tatsächlich ist das hier eine Geschichte der magischen Familien in Cambridgeshire. Sie reicht nicht allzu weit in die Vergangenheit zurück, ist grässlich wichtigtuerisch und voller gehässiger Seitenhiebe gegen die entfernte Verwandtschaft des Autors. Aber sie ist das einzige Buch in der Bibliothek, das uns etwas über die Suttons verraten könnte. Robin empfand eine Wärme, die nichts mit dem Feuer zu tun hatte, das in einer tiefen, gekachelten Nische vor sich hin knisterte. Edwins ironischer Gelehrtenhumor war etwas, das vermutlich nicht viele Leute zu sehen bekam. Als Robin wieder aufblickte, war Mixie beim Illusionsspiel an der Reihe. Er streckte die Hand aus, um Belinda aus dem Sessel zu helfen, und knüpfte einen Zauber. Der Sessel füllte sich augenblicklich mit einer durchscheinenden Version von Belinda selbst, zur Seite geneigt, um über etwas zu lachen. »Ich muss schon sagen, das ist fabelhaft.« Edwin folgte seinem Blick. »Das ist ein Echo, keine künstlich erzeugte Illusion. Es ist ein höllisch kniffliger Zauber, aber wenn man ihn auf eine Sitzgelegenheit wirkt und die Zeit als vor 5 Minuten definiert, zeigt er einem, wer dort gesessen hat.« Robins Kopf füllte sich augenblicklich mit Groschenromanen und Polizeigeschichten. »Man könnte damit so einige Verbrecher fangen, meinst du nicht?« »Ich schätze schon. Man müsste hinsichtlich der Parameter präzise sein oder den Zauber sehr oft wiederholen, um den richtigen Zeitpunkt zu finden. Und es erfordert eine gewaltige Menge Macht, weiter als etwa einen Tag zurückzusehen.« Er sah zu Robin. »Es ist wie das Gesetz der Entfernung, nur noch stärker. Zeit und Magie interagieren, auf seltsame Weise. Wir haben davon bislang kein gutes Verständnis.« Belinda gab ihrem vergangenen Ich einen demonstrativen Abschiedskuss, als das Bild verblasste. Mixie fing sofort mit einem weiteren Zauber an, eindeutig in der Hoffnung, ihre Aufmerksamkeit zu behalten, doch Belinda war auf Charlies Winken hin bereits davongehuscht. »Mixie ist offenbar ganz vernarrt in Belinda«, sagte Robin. »Oh ja«, sagte Edwin, »er ist schon seit Jahren in sie verliebt.« In solchen Situationen spürte Robin den Reiz von Klatsch und Tratsch, dessen berauschender Verführungskraft. Es wäre ein leichtes gewesen, von einer bloßen Feststellung zu einem Urteil überzugehen, listig und süß auf der Zunge. Er kannte die Verlockung, doch er hatte zu oft miterlebt, wie Tratsch als Waffe verwendet wurde, als dass er irgendein Verlangen danach gehabt hätte. Charlie sah seiner Frau über die Schulter, während sie ihre eigene Illusion wirkte, redete ununterbrochen auf sie ein und korrigierte gelegentlich ihre Handhaltung. Robin wäre versucht gewesen, dem Mann seinen Ellbogen ins Gesicht zu stoßen, doch Belinda schien unter Charlies Aufmerksamkeit aufzuleben. Die Schmetterlingsillusion, die sie erschuf, war recht hübsch, doch die Bewegungen stimmten nicht. Der Schmetterling stieg aus ihren hohlen Händen auf wie ein Sack, der an einem Seil hochgezogen wurde. Kaum, dass der Schmetterling sich in Luft aufgelöst hatte, erklärte Charlie, dass er wieder an der Reihe sei und knüpfte fast eine halbe Minute lang, ehe plötzlich unter allgemeinem Gelächter und noch mehr Beifall ein dampfbetriebenes Karussell erschien. Das Karussell war verkleinert, mannshoch, dennoch füllt es den halben Raum, ein komplexer und gespenstisch stiller Wirbel. Belinda stand daneben und schob die Finger in die Illusion hinein, während sie in der anderen Hand eine neue Zigarette hielt. Trudy berührte Charlie am Ellenbogen und erging sich in Lobhudelei.
»Und Trudy ist in Charlie verliebt«,
riet Robin. »Belle und Charlie umgeben sich immer mit Leuten, die in sie verliebt sind«, sagte Edwin müde. Es klang nicht boshaft, sondern wie eine Feststellung.
»Sie halten es nicht aus, nicht geliebt zu werden.«
Und dann gab es noch Billy, dessen ständiges Lächeln interessanter war, angesichts der Tatsache, dass er offenbar an einem gebrochenen Herzen und einer aufgelösten Verlobung litt. Von der Familie der Geliebten für unzulänglich befunden zu werden, war in jeder Gesellschaft eine vertraute Geschichte, ob es nun um einen Mangel an Rang oder Reichtum oder, in Billys Fall, Magie ging. Vielleicht war seine Fröhlichkeit ein Panzer. In dieser Gesellschaft wollte man ebenso wenig mit offenen Wunden unterwegs sein, wie in einem dieser südamerikanischen Flüsse voller Fische, die einem das Fleisch von den Knochen nagten. Robin überkam ein unangenehmes Gefühl der Vertrautheit. Er hatte diesen Gedanken an blutwitternde Fische schon früher gehabt. All diese lockeren Spielchen waren eine kleinere Variante der gesellschaftlichen Welt, die seine Eltern um sich herum errichtet hatten. Ihr eigenes Karussell aus Spiegeln, Glanz und Gemeinheit, nur zu bereit, am Ende zusammenzubrechen. Er setzte sich auf die Armlehne eines der Sofas und betrachtete Charlies Illusion noch etwas. Die goldenen Stangen der Gipspferde, die sich auf und ab bewegten, schimmerten auf eine Weise, bei der Robins Kunstlehrer die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und sich darüber beschwert hätte, wie Amateure Lichtquellen wahrnahmen. Denn es war eindeutig das Schimmern von Sonnenlicht, hier in diesem von Gaslicht und Feuerschein und Lotsenlichtern beleuchteten Raum. Eine der Tücken, wenn man ausschließlich aus dem Gedächtnis arbeitete, vermutete Robin. Wie es wohl war, so an einem Werk zu arbeiten, es im Geiste zu zeichnen und zum Leben zu erwecken? Und dann zu sehen, wie es sich nur einen Wimpernschlag später in nichts auflöste? Und die Hände zu heben und es erneut zu tun, ganz von vorn?
Weißt du, sagte Edwin ruhig, das ist das erste Mal, dass du neidisch aussiehst. Zumindest ein bisschen.
Robin sah zu ihm hinunter. Edwins Finger markierte seine Stelle im Buch, während er sich die letzten Zentimeter seiner Zigarette an die Lippen hob. Und bei dem Anblick flackerte ungezügelt Hitze in Robin auf und breitete sich in ihm aus.
»Neidisch?«
»Auf Magie. Auf Magier.« Edwins Mund zuckte. Er drückte seine Zigarette auf einem Unterteller aus grünem Glas aus. »Ich glaube, deshalb sind die anderen von dir so angetan. Du wirkst ziemlich gelassen. Freundlich, gesellig und unbeeindruckt zu sein, ist nicht die übliche Reaktion auf eine Entscheffelung.«
»Ich war nicht unbeeindruckt«, sagte Robin.
Der Mund zuckte noch stärker. Edwin wandte ruckartig den Kopf ab und blickte wieder auf sein Buch. Es stimmte. Robin hatte nicht gedacht, dass er sich in irgendeiner Hinsicht ungewöhnlich verhielt. Doch in einer Gesellschaft, in der mehr Macht offensichtlich wünschenswert war, mochte Robins Haltung so wirken wie die eines Schuhputzers, der zwischen den Seidengewändern und Parfums des Hofes stand, Champagner nippte und munter erklärte, wie zufrieden er mit der eiskalten Dachkammer war, die er sich mit seinen 5 Brüdern teilte.
»Magie«, sinnierte Robin, »hatte für unterschiedliche Leute unterschiedliche Bedeutungen.
Für Mr. Corsey passte jener Vergleich genau. Magie war so etwas wie Geld oder politischer Einfluss. Je mehr davon, desto besser.« Doch Robin hatte das Gefühl, dass die Leute in diesem Raum über Magie eher so dachten, wie die meisten Menschen, denen er begegnet war, zu Religion standen. Etwas, das ihre Gesellschaft zusammenhielt. Ein gemeinsames Fundament. Und für Edwin war Magie eindeutig Wissenschaft und Kunst zugleich. Eine akademische Leidenschaft. Fetzen des Tischgesprächs beim Abendessen gingen Robin durch den Kopf. Und er fragte sich, was Lord Hawthorne dieser Tage von Magie hielt. Lord Hawthorne, der gesagt hatte, er habe Edwins Familie noch nie gemocht. Zu jenem Zeitpunkt hatte es wie eine weitere Beleidigung gewirkt. Jetzt schien es ein Beweis für gutes Urteilsvermögen. Wie diese Leute über Hawthornes Schwester gelästert hatten, verursachte Robin Zahnschmerzen.
»Nein«, das waren keine Schmerzen. Das war heiße Anspannung, eine prickelnde Schärfe auf der Zunge. Es waren die merkwürdigen Sinneseindrücke, die den Visionen vorausgingen. Licht, das in seinen Augenwinkeln tanzte. Er nahm es jetzt früher wahr.
Er hatte Zeit, sich darauf einzustellen.
»Edwin«,
sagte Robin schwach, beugte sich vor und stützte sich auf seine Ellbogen, ließ den Kopf herabhängen, gerade als das Hellsehen ihn ergriff. Er schaffte es noch, mit einem Pochen von Verärgerung zu denken,
»Warum kann das nicht nützlich sein?« Eine schmale Straße, eine Reihe von Ladenfronten, trostlos im Nebel, Stadtlichter leuchteten wie die Augen wilder Tiere, schmutzige Schilder mit Messingbeschlägen und ein Schaufenster voller Uhren und fast wie in einem Traum durch die trübe Luft. Uhren, deren Zeiger sich drehten, die tickten und deren Pendel schwangen. Eine schmale Männergestalt in Hut und Mantel stieß die Ladentür auf, eine Glocke über der Tür begann hektisch zu läuten, Wechsel. Eine ältere Frau in einem seltsam kleinen, fensterlosen Raum, in makellose schwarze Seide gekleidet, mit dem Rücken gegen die Holzvertäfelung der Wand gepresst, Angst in ihrem Gesicht und dann ein zorniges Lächeln, das aus den Runzeln auftauchte und Falten in ihrem Mundwinkel ritzte. Auf einmal streckte sie die Hand aus und etwas blitzte auf. Ein Zauber, ein geworfenes Messer? Im nächsten Moment leuchtete etwas im Gegenzug auf, rosa Licht um ihren Hals, und die Frau sackte zusammen. Robin kam keuchend wieder zu sich. Als erstes spürte er Edwins Hand, den schmerzhaften Griff um seinen Arm. Dann bemerkte er das Schweigen, das sich im Raum ausgebreitet hatte. »Noch unter den Lebenden«,
sagte Robin und hob den Kopf. »Spüren Sie noch die Nachwirkungen von Wins Experimenten?«, fragte Belinda. »Oder war es wieder dieser Fluch?«, meldete sich Billy zu Wort.
»Offen gesagt, bin ich nicht ganz auf der Höhe, seit ich gestern unfreiwillig tauchen war.«
Robin hielt sich eine Hand an den Kopf.
»Vielleicht brüte ich eine Erkältung aus.«
»Komm«, sagte Edwin schnell, »bestimmt haben wir die eine oder andere Arznei in der Küche.« Niemand bat sie zu bleiben. Billy und Trudy waren bereits damit beschäftigt, freundlich über die Illusion des jeweils anderen zu sticheln, als sie gingen. So viel dazu, Belindas Freunde seien von ihm angetan. Robin war ein wenig traurig, den herrlichen Salon zu verlassen, noch ehe er die Gelegenheit gehabt hatte, seine Nase in jeden Winkel zu stecken. Doch er war nicht traurig, wieder mit Edwin allein zu sein. 10 Minuten später befanden sie sich oben in einem weiteren Salon, den Robin noch nie betreten hatte, und hatten es sich am Kamin gemütlich gemacht. Eine Bedienstete war in die Küche geschickt worden, mit genauen Anweisungen, welchen Kräutertee Mr. Edwin wollte, und dass die Kräuter nicht ins Wasser gegeben, sondern dazu serviert werden sollten. Es dauerte nicht lange und ein Teewagen wurde hereingerollt. Neben dem Teeservice und der Kanne mit heißem Wasser standen ein Teller mit glasierten Lebkuchen und eine kleine Karaffe Brandy. Edwin kippte den Beutel mit den Blättern auf ein Extratablett und verteilte die graugrüne Masse so darauf, dass sie eine dünne Schicht bildete. Robin, der Lebkuchen knabberte, sah interessiert zu, wie Edwin seine Fadenspielschnur herausholte und einen Zauber wirkte, der ein sirupartiges, regenbogenfarbiges Schimmern zwischen seinen Handflächen erzeugte, wie Petroleum auf einer Pfütze. Sobald die Blätter den Zauber aufgenommen hatten, warf Edwin sie in die Teekanne und rührte kräftig um, ehe er den Deckel wieder darauf setzte.
»Das ist eine Durchtränkung«, erklärte Edwin. »Sie muss auf die Blätter gegeben werden, weißt du? Bei jeder Art Trank mit magischen Eigenschaften wird die Magie zuerst auf die pflanzlichen Zutaten angewandt. Magie neigt dazu, an Lebendigem zu haften oder zumindest an einem Ort, wo einst Leben war. Mit sauberem Wasser kann sie nicht viel anfangen und noch weniger mit einer Alkoholbasis. Ein Aufguss ist einfacher.«
Magie und Leben, wiederholte Robin. Schätze, das ergibt Sinn.
Ich habe gerade ein Buch von einem japanischen Forschungsmagier aus dem letzten Jahrhundert aufgetrieben, der viel über dieses Thema geschrieben hat, sagte Edwin. In anderen Ländern tun sie so viel mehr. Es gibt Akademien. Und jedenfalls geht es in Kinoshitas Arbeit um die konkrete Eigenschaft lebender Dinge und darum, wie diese mit Magie in Wechselwirkung treten. Natürlich gibt es bei ihnen viele Pflanzen, die es hier nicht gibt, aber...
Er unterbrach sich, wobei er ruckartig das Kinn bewegte. Wie eine Flasche, um das Eingießen von Wein zu beenden.
Entschuldige, murmelte er. Ich kann... Rede du.
Das braucht dir nicht leid zu tun, sagte Robin. Soll ich dann die Mutter sein? Er schenkte den Tee ein, vorsichtig durch das Sieb, da es die nassen Blätter auffing. Der durchtränkte Tee war von einem tiefen Gelb. Er hatte eine seltsame Hintergrundnote, die fast buttrig schmeckte, und einen scharfen Nachgeschmack, der Robin wie Ingwer in die Nase stieg. Er konnte ihn zwar nicht als köstlich bezeichnen, doch er war nicht unangenehm. Als er die Tasse zur Hälfte geleert hatte, bemerkte er Wärme, die sich in seiner Nacken- und Schultermuskulatur ausbreitete, als ließe er sich in ein heißes Bad sinken. Er hatte überlegt, wann er Edwin darauf hinweisen sollte, dass er eigentlich kein Erkältungsmittel brauchte, aber dieses war äußerst angenehm. Edwin trank zügig. Er sah in etwa so erledigt aus, wie Robin sich fühlte. Vielleicht war er derjenige, der die beruhigende Wirkung des Tranks nötig gehabt hatte und hatte die Chance ergriffen. Robin wollte nicht den fehlgeschlagenen Versuch durchkauen, daher lenkte er das Gespräch in eine andere Richtung.
»Klingt nach einer üblen Geschichte, was Lord Hawthorne und seiner Schwester zugestoßen ist?«
Edwin machte ein zustimmendes Geräusch.
»Ist er deswegen so, wie er ist?«
»Nein, er war schon vorher so. Aber es lag keine Grausamkeit darin. Er wollte, dass man ihm etwas entgegensetzte. Er wollte nicht wirklich verletzen.«
»Standet ihr euch überhaupt nahe, du und seine Schwester?«
»Nicht nahe, aber wir hatten ein freundschaftliches Verhältnis.« Und Charlie hat ausgemachten Unsinn geredet, als er beim Abendessen sagte, ihre Magie habe sie wahnsinnig gemacht. Ich weiß nicht, was ihr zugestoßen ist, aber das war es nicht. Sie war für diese Macht geboren. Beide waren das. Und Elsie hatte ebenso viel Energie wie Jack und doppelt so viel Charme. Es war sehr leicht, sie zu mögen.
Bei dem Wort »leicht« brach Edwins leise, grimmige Stimme. Robin streckte die Hand aus und berührte Edwin aus reinem Instinkt am Unterarm. Im nächsten Moment erstarrte er, bereit, die Hand wegzuziehen, bereit dafür, dass Edwin den Arm wegzog. Doch stattdessen lockerten sich Edwins Finger ein wenig und er nickte kaum merklich. Bestätigte Trost, gab Erlaubnis. Er sah Robin sogar auf eine Weise an, die zwar etwas überrascht, aber beinahe freundschaftlich war. Robin lächelte ihn an und nahm die Hand weg, ehe er den Moment verderben konnte. Er wollte sich die Freundschaftlichkeit in allen Einzelheiten einprägen. Fältchen in Edwins Augenwinkeln, ein entspannterer Mund. Das hier war durch und durch heikel. Üblicherweise wusste man es einfach, wenn aus Bekanntschaft Freundschaft wurde. Es war keine Sache, die Männer ausführlich miteinander besprachen. Robin hatte keine Ahnung, ob Edwin sie als Freunde bezeichnet hätte. Es war sehr gut möglich, dass er es anders empfand. Doch Robins verwirrte Gefühle, die vergangenen zwei Tage auf einer riesigen Jahrmarktschaukel verbracht hatten, wirbelten und brodelten in seiner Brust und verkündeten schließlich, dass sie jetzt geäußert werden würden. und Robin blieben nur noch wenige Sekunden, um zu entscheiden, wie.
»Danke«,
platzte es aus Robin heraus, was sicher schien.
Ach, »es ist kaum der Rede wert«,
sagte Edwin. »Selbst für jemanden wie mich. Diese Blätter werden nicht für den Tee, für alles. Ich weiß, dass es dir scheußliche Qualen bereitet, hierher zu kommen, und es ist sogar noch abscheulicher, wie diese Leute dich behandeln.« Es auszusprechen war eine Erleichterung. Und ich wage zu behaupten, dass die meisten magischen Kerle mich schlicht und einfach in der Tinte hätten sitzen lassen, wie Miss Morrissey es ausdrücken würde, oder mich zumindest dieser Vereinigung von euch übergeben hätten, anstatt so viel Zeit und Mühe darauf zu verwenden, mir zu helfen. Edwin stand der Mund offen. Er schien erstaunt. Robin kam sich so dämlich vor, dass er erwog, zur Ablenkung die Teekanne umzuwerfen.
»Robin«, sagte Edwin schließlich, »ich habe dich aufs Land geschleppt, wo du angeschossen wurdest, auf magische Weise unter Drogen gesetzt, von Wildtieren angegriffen, halb ertränkt, in zunehmendem Maße Schmerzen erlitten hast von einem Fluch, den ich nicht entfernen kann, und es dabei noch geschafft hast, durch eine Reihe von Aktivitäten mit meiner Schwester und ihren schrecklichen Freunden hindurch gute Miene zu machen. Ich bin dankbar, dass du mir noch keine Ohrfeige verpasst hast und zurück nach London gestürmt bist.«
Robin schaffte es sich, eine wirklich unkluge Bemerkung zu verkneifen, wie: »Du siehst aus wie ein Turner-Gemälde, und ich will deine Struktur mit den Fingerspitzen erkunden. Du bist in diesem schönen Haus das Faszinierendste. Wer auch immer dir beigebracht hat, aufzuhören, über die Dinge zu reden, die dich interessieren, soll mit meinen Fäusten Bekanntschaft machen.« Das war nichts, womit man bei einem Freund herausplatzte. Es war ein magisches Fadenspiel eigener Art, ein Ausdruck des Verlangens, eine Sache in eine andere zu verwandeln. Und was, wenn die Magie missglückte? Robin nahm stattdessen einen langen Schluck Tee und lächelte Edwin durch den Dampf an. »Ich gehe nirgendwo hin«, sagte er.